Bibelauslegung, Kapitel 16. Die Frucht der Liebe, welche die Frucht der Verkündigung des Evangeliums ist. Die Liebe und die Gemeinschaft der Heiligen, welche die Früchte des Evangeliums sind. Ist es nicht richtig zu glauben, dass es für Heilige angemessen ist, Opfer für den Dienst der Evangeliumsverkündigung zu bringen, oder wenn sich die Gemeinde Gottes in Schwierigkeiten befindet? Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, wie ich den Versammlungen von Galatien verordnet habe, also tut auch ihr. An jedem ersten Wochentage lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er Gedeihen hat, auf das nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich die, welche irgend ihr für tüchtig erachten werdet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 1-4. Gemäß den Lehren der Bibel kann man sagen, dass es für Heilige eine angemessene Sache ist, mit Opfern für den Dienst der Evangeliumsverkündigung zu helfen oder wenn die Gemeinde Gottes in Schwierigkeiten ist. Dies liegt daran, dass ein Opfer kein Akt ist, bei dem Gott eine Gegenleistung erbracht wird, sondern vielmehr ein Ausdruck des Dienstes, der Gott als Zeichen der Dankbarkeit von denjenigen dargebracht wird, die Gottes Gnade empfangen haben. Auch in der frühen Gemeinde zeigte sich bei den Heiligen das Bild, dass sie einander für den Dienst am Evangelium und bei den Bedürfnissen der Gemeinde halfen. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 44-45 heißt es dazu: Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemein. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedürfnis hatte. Dieses Wort zeigt, dass die Heiligen der frühen Gemeinde freiwillig teilten und für die Bedürfnisse der Gemeinschaft dienten. Zudem spricht der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 7, über die Haltung beim Geben folgendermaßen: Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dieses Wort lehrt, dass Opfer nicht aus Zwang oder Verpflichtung, sondern mit einem freudigen Herzen gegeben werden sollten. Gott sieht mehr auf die Haltung des Herzens als auf den Betrag. Auch das Helfen beim Dienst der Evangeliumsverkündigung erscheint in der Bibel als eine wichtige Angelegenheit. Die Gemeinden, die dem Dienst des Paulus halfen, insbesondere die Philippergemeinde, unterstützten den Dienst am Evangelium materiell. Paulus erinnerte sich an ihre Hilfe und dankte ihnen in Philipper Kapitel 4, Vers 16. Die Bibel besagt ebenfalls, dass es wichtig ist, einander zu helfen, wenn es innerhalb der Gemeinde Schwierigkeiten gibt. Galater Kapitel 6, Vers 10 lehrt: Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Daher kann das Bringen von Opfern durch die Heiligen für den Dienst der Evangeliumsverkündigung und die materielle Hilfe bei Schwierigkeiten der Gemeinde als ein Glaubensakt bezeichnet werden, um gemeinsam Gottes Werk zu vollbringen. Ein solcher Dienst spielt eine wichtige Rolle beim Aufbau der Gemeinde und ermöglicht es, dass das Evangelium weiter verbreitet wird. Letztendlich ist die Bedeutung des Opfers nicht einfach nur eine Frage materieller Dinge, sondern kann als ein Ausdruck des Glaubens verstanden werden, der Dankbarkeit für Gottes Gnade und Liebe gegenüber der Gemeinschaft zeigt. Paulus gibt Richtlinien bezüglich der Sammlung für die Heiligen in Jerusalem. Diese besagen, dass am ersten Tag jeder Woche jede Person einen bestimmten Betrag entsprechend ihrem Einkommen zurücklegen soll, damit es keine umständlichen Sammlungen gibt, wenn Paulus dorthin reist. Dieses Opfer ist weder eine Bedingung für die Wegnahme der Sünde, noch ist es ein Preis, der aufgrund der Forderung des Apostels gezahlt wird. Dies ist die Frucht der Liebe. Das heißt, es ist das Erscheinungsbild der Gemeinde, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits eins geworden ist und Verantwortung für die Bedürfnisse der anderen übernimmt. Weil die Sünden der Welt durch seine Taufe auf den Leib Jesu übertragen wurden, die Strafe für die Sünde am Kreuz vollzogen wurde und die Gläubigen durch den Heiligen Geist zu einem Leib vereint wurden, haben sich die Korinthergemeinde und Jerusalem trotz ihrer Distanz oder ethnischen Unterschiede zu einer Gemeinschaft entwickelt, deren Abstand innerhalb des Evangeliums verringert wurde. Ist es nicht richtig, dass es angemessen ist, sich die Teilnahme und das Gebet der Gemeinde für den missionarischen Dienst des Paulus zu wünschen? Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn ich ziehe durch Mazedonien. Vielleicht aber werde ich bei euch bleiben oder auch überwintern, auf dass ihr mich geleitet, wohin irgend ich reise, denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 5 bis 9. Betrachtet man die Aufzeichnungen der Bibel, so ist es eine sehr angemessene Sache, dass die Gemeinde sich gemeinsam beteiligt und mit Gebeten im missionarischen Dienst des Apostels Paulus hilft. Dies liegt daran, dass der Dienst des Paulus nicht das Werk eines Einzelnen war, sondern der gemeinsame Dienst der Gemeinde, die Gottes Evangelium verkündigt. Paulus bat die Gemeinden in verschiedenen Briefen, für ihn zu beten. In Epheser Kapitel 6, Vers 19 sagt er diesbezüglich: Und für mich, auf das mir Rede verliehen werde, im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. Ebenso bittet er in Kolosser Kapitel 4, Vers 3: Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Dieses Wort zeigt, dass Paulus das Gebet der Gemeinde bei der Ausführung seines missionarischen Dienstes für sehr wichtig hielt. Nicht nur das, sondern die Gemeinde beteiligte sich auch materiell am missionarischen Dienst. Die Philippergemeinde sandte mehrmals Hilfe für den missionarischen Dienst des Paulus. Paulus erwähnte ihre Hilfe und dankte ihnen in Philipper Kapitel 4, Verse 15 bis 16. Er beschrieb ihre Hingabe als ein lieblich duftendes Opfer, das Gott dargebracht wurde. Dieses Erscheinungsbild zeigt eine wichtige Tatsache, nämlich, dass die Verbreitung des Evangeliums nicht der Dienst einer einzigen Person ist, sondern ein Dienst, an dem die gesamte Gemeinde gemeinsam teilnimmt. Es gibt verschiedene Wege, wie sich die Gemeinde am missionarischen Dienst beteiligt. Erstens durch die Hilfe im Gebet. Das Gebet ist die wichtigste Form der Teilnahme, bei der Gott gebeten wird, die Tür für das Evangelium zu öffnen. Zweitens durch materielle und praktische Hilfe. Die Gemeinde kann gemeinsam unterstützen, damit der missionarische Dienst weiterhin ausgeführt werden kann. Drittens durch die Verbundenheit in Herz und Glauben. Dies bedeutet, ein Interesse an der Arbeit der Evangeliumsverkündigung zu haben, sich gemeinsam zu freuen und zusammenzuarbeiten. Daher ist es eine sehr natürliche und angemessene Sache, sich zu wünschen, dass die Gemeinde am missionarischen Dienst des Paulus teilnimmt und mit Gebet hilft. Weil die Verbreitung des Evangeliums eine Mission ist, die Gott der gesamten Gemeinde anvertraut hat, kann man die Gemeinde als eine Gemeinschaft bezeichnen, die miteinander kooperiert und den Dienst des Evangeliums gemeinsam vollbringt. Paulus erklärt seinen missionarischen Plan: Denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Dieser Vers zeigt ein wichtiges Prinzip. Eine offene Tür ist ein Ort, an dem der Heilige Geist wirkt, und viele Widersacher sind ein Beweis dafür, dass das Evangelium wahrhaftig voranschreitet. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist kein Evangelium, das einfach nur Trost spendet, sondern eine lebendige Lebensbewegung, die Widerstände durchbricht und voranschreitet. Welche Herzenshaltung hatte der Apostel Paulus gegenüber den Mitarbeitern des Evangeliums? Wenn aber Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werke des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden, auf dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme, und er war durchaus nicht willens, jetzt zu kommen, doch wird er kommen, wenn er eine gelegene Zeit finden wird. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 10 bis 12. Wenn wir die Bibel betrachten, sehen wir, dass die Herzenshaltung des Apostels Paulus, mit der er für die Mitarbeiter des Evangeliums sorgte, die eines Hirten mit sehr tiefer Liebe und einem starken Verantwortungsbewusstsein war. Paulus betrachtete die Mitarbeiter nicht als bloße Arbeitskräfte, sondern sah sie als Brüder und Mitstreiter an, die gemeinsam für dasselbe Evangelium arbeiteten. Erstens hegte Paulus eine tiefe Liebe und Zuneigung zu den Mitarbeitern. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 7 bis 8, sagt er dazu: Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden waret. Dieses Wort zeigt, dass Paulus den Heiligen und Mitarbeitern gegenüber eine Liebe empfand, die dem Herzen von Eltern gleicht, die für ihre Kinder sorgen. Zudem respektierte Paulus die Mitarbeiter als Diener, die ihm gleichgestellt waren. Als er beispielsweise Timotheus vorstellt, sagt er in Philipper Kapitel 2, Vers 22, dass er, wie ein Kind dem Vater, mit mir gedient hat an dem Evangelium. Dies war keine einfache Beziehung, sondern eine tiefe Partnerschaft, in der sie gemeinsam für das Evangelium lebten. Darüber hinaus erinnerte sich Paulus stets an die Mitarbeiter und betete für sie. In verschiedenen Briefen hält er fest, dass er die Namen der Mitarbeiter erwähnte, Gott dankte und zu ihm betete. Auch in Philipper Kapitel 1, Verse 3 bis 5 sagt Paulus, dass er Gott dankt, wann immer er an sie denkt. Ferner hatte Paulus den Wunsch, die Mitarbeiter zu schützen und zu ermutigen. Wenn es im Dienst Schwierigkeiten oder Verfolgungen gab, ermahnte und ermutigte er sie, damit sie nicht den Mut verloren. Betrachtet man diese Gegebenheiten, so zeigen sich in Paulus Herzen mehrere Merkmale. Erstens eine tiefe Liebe zu den Brüdern, die gemeinsam das Evangelium verkündigen. Zweitens der Respekt vor ihnen als Mitarbeiter, die den Dienst gemeinsam tragen. Drittens ein Herz, das sich stets erinnert und betet. Viertens das Herz eines Hirten, der auch in Schwierigkeiten ermutigt und aufbaut. Letztendlich waren die Mitarbeiter des Evangeliums für Paulus keine bloßen Helfer, sondern wertvolle Brüder, die gemeinsam für das Evangelium Gottes lebten. Daher hatte er das Herz eines Hirten und das Herz eines Vaters, mit dem er liebevoll für sie sorgte, sie ermutigte und gemeinsam mit ihnen für das Evangelium arbeitete. Paulus erwähnt Timotheus und Apollos. Da Timotheus wie Paulus das Werk des Herrn tut, muss er ohne Furcht oder Verachtung aufgenommen werden. Was Apollos betrifft, so drängte Paulus ihn nicht stark, sondern sagt, dass er gehen wird, wenn er eine Gelegenheit dazu hat. Dies ist keine Autoritätsausübung, sondern eine auf das Evangelium ausgerichtete Zusammenarbeit. Im Evangelium aus Wasser und Geist ist der Apostel kein Herrscher und der Mitarbeiter kein Konkurrent. Alle sind lediglich Diener, die einem einzigen Evangelium dienen. Welche Worte der Ermahnung gab der Apostel Paulus seinen Mitarbeitern und jüngeren Glaubensgeschwistern? Wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 13 bis 14. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 13 bis 14, hinterließ der Apostel Paulus seinen Mitarbeitern und jüngeren Glaubensgeschwistern sehr wichtige Glaubensermahnungen. Wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Die Inhalte, die Paulus in diesem Wort anmahnte, lassen sich in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens ist es eine Ermahnung, wachsam zu bleiben. Wachet bedeutet, geistlich nicht unachtsam zu werden. Das Gefährlichste im Glaubensleben sind geistlicher Schlaf und Gleichgültigkeit. Paulus ermahnte die Heiligen, mit dem Blick auf Gott zu leben, indem sie selbst inmitten der Versuchungen und falschen Lehren der Welt geistlich wachsam bleiben. Zweitens ist es eine Ermahnung, fest im Glauben zu stehen. der Glaube darf nicht je nach Situation ins Wanken geraten, sondern muss ein Glaube sein, der fest auf dem Evangelium gegründet ist. Gegenüber der Korinthergemeinde, die mit verschiedenen Problemen und innerer Verwirrung zu kämpfen hatte, betonte Paulus, fest auf der Wahrheit des Evangeliums zu stehen. Drittens ist es eine Ermahnung, mutig und stark zu sein. Die Aussage »Seid männlich, seid stark« bezieht sich nicht einfach auf das Geschlecht, sondern bedeutet, den Glauben mutig und kühn zu bewahren. In einem Leben, das dem Evangelium folgt, mag es Schwierigkeiten und Verfolgungen geben, aber es ist eine Ermahnung, sich nicht zu fürchten und mit einem starken Glauben zu leben. Viertens ist es eine Ermahnung, alles in Liebe zu tun. Paulus betonte, dass die Liebe im Mittelpunkt aller Glaubenshandlungen stehen muss. Ganz gleich, wie richtig eine Tat auch sein mag, wenn die Liebe fehlt, kann sie nicht der Ausdruck wahren Glaubens sein. Das bedeutet, dass alles, das Dienen und Helfen, der Dienst und die Beziehungen innerhalb der Gemeinde, auf der Grundlage der Liebe geschehen muss. Letztlich ist der Kern der Ermahnung, die Paulus seinen Mitarbeitern und Nachfolgern in diesem Wort hinterließ, folgender. Es geht darum, geistlich wachsam zu sein, fest im Glauben zu stehen, mutig zu leben und alles in Liebe zu tun. Ein solches Leben ist genau die richtige Haltung von Heiligen, die dem Evangelium folgen, und der Ausdruck eines Glaubens, der die Gemeinde auf gesunde Weise aufbaut. Paulus fährt mit kurzen, aber gewichtigen Ermahnungen fort. Wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das hier erwähnte Starksein meint weder körperliche Kraft noch den Sieg in einem Streit. Es bedeutet die Unerschütterlichkeit des Glaubens, der niemals wankt und fest auf dem Evangelium aus Wasser und Geist steht. Und diese Festigkeit muss sich notwendigerweise in Liebe ausdrücken. Welche Herzenshaltung hat der Apostel Paulus, wenn er seine jüngeren Glaubensgeschwister ermahnt? Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennet das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaja ist und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben, dass auch ihr solchen unterwürfig seid und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben erstattet, was eurerseits mangelte. Denn sie haben meinen Geist erquickt und den eurigen. Erkennet nun solche an. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 15 bis 18. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 15 bis 18 können wir deutlich erkennen, wie das Herz des Apostels Paulus beschaffen war, als er seine jüngeren Glaubensgeschwister und die Heiligen ermahnte. Die in diesem Wort zum Ausdruck kommende Herzenshaltung des Paulus ist die eines Hirten, der versucht, die Gemeinde aufzubauen, und ein Herz voller Liebe, das seine Mitarbeiter als wertvoll erachtet. Zuerst erwähnt Paulus das Haus des Stephanas und sagt Folgendes: »Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennet das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaja ist und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben.« Hier zeigt Paulus, dass er diejenigen, die sich dem Dienst an den Heiligen hingegeben haben, als sehr wertvoll betrachtet. Das Haus des Stephanas blieb nicht einfach nur bei seinem Glauben stehen, sondern war eine Familie, die sich der Aufgabe widmete, der Gemeinde zu dienen und für die Heiligen zu sorgen. Paulus schätzte diese Hingabe sehr. Anschließend ermahnt Paulus die Heiligen folgendermaßen: »Dass auch ihr solchen unterwürfig seid und jedem, der mitwirkt und arbeitet.« Dieses Wort ist eine Ermahnung, dass man diejenigen respektieren und mit ihnen zusammenarbeiten muss, die sich innerhalb der Gemeinde für das Evangelium abmühen und dienen. Paulus erkannte, dass für einen geordneten Aufbau der Gemeinde ein Herz erforderlich ist, das die hart arbeitenden Diener wertschätzt und mit ihnen kooperiert. Zudem nimmt Paulus den Besuch von Stephanas, Fortunatus und Achaikus bei ihm mit großer Freude auf und sagt dazu: »Denn sie haben meinen Geist erquickt und den eurigen.« Dieses Wort belegt die Tatsache, dass Paulus durch den Besuch und den Dienst seiner Mitarbeiter großen Trost und tiefe Freude erfuhr. Anstatt seine Autorität als Apostel geltend zu machen, hatte Paulus ein Herz, das den Mitarbeitern, die gemeinsam für das Evangelium arbeiteten, mit Liebe begegnete. Zusammenfassend lässt sich die in diesem Text ersichtliche Herzenshaltung des Paulus wie folgt beschreiben. Erstens ein Herz, das diejenigen wertschätzt, die sich für die Gemeinde hingeben. Zweitens ein Herz, das dazu ermahnt, die Arbeiter, die sich für das Evangelium abmühen, zu respektieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Drittens ein Herz, das sich über den Dienst der Mitarbeiter freut und dafür dankt. Viertens das Herz eines Hirten, der hofft, dass die Gemeinde in Liebe und Ordnung aufgebaut wird. Letztendlich kann man sagen, dass das im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 15 bis 18, zum Ausdruck kommende Herz des Paulus das Herz eines Hirten ist, der seine jüngeren Glaubensgeschwister und Mitarbeiter mit Liebe ermutigt und sie dazu ermahnt, einander zu respektieren und zusammenzuarbeiten, um die Gemeinde aufzubauen. Paulus lobt das Haus des Stephanas. Ihr kennet das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben. Das Wirken des Heiligen Geistes fördert nicht einfach nur die Redegewandtheit, sondern führt die Menschen zu einem Leben des Dienens. Das Evangelium aus Wasser und Geist richtet den Fokus nicht auf das Individuum, sondern stellt eine Person an einen Platz, an dem sie Brüdern oder Schwestern helfen und sie unterstützen kann. Was bedeutet es für die Gemeinde Gottes, wenn die Gemeinde Gottes einander grüßt? Es grüßen euch die Versammlungen Asiens, es grüßen euch vielmal im Herrn Aquila und Priscilla samt der Versammlung in ihrem Hause. Es grüßen euch die Brüder alle, grüßet einander mit heiligem Kuss, der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 19 bis 21. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 19 bis 21, hält der Apostel Paulus die Worte fest, mit denen die Gemeinde Gottes grüßt. Dieses Wort ist keine einfache formelle Begrüßung, sondern ein Ausdruck, der die Liebe und Gemeinschaft der Kirchengemeinde repräsentiert, die in Christus eins geworden ist. Im Text sagt Paulus Folgendes: Es grüßen euch die Versammlungen Asiens, es grüßen euch vielmal im Herrn Aquila und Priscilla samt der Versammlung in ihrem Hause. Es grüßen euch die Brüder alle, grüßet einander mit heiligem Kuss, der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Hier können wir mehrere wichtige Bedeutungen erkennen. Erstens die Tatsache, dass die Gemeinde eine miteinander verbundene Gemeinschaft ist. Paulus sagt, dass verschiedene Gemeinden in Asien die Korinthergemeinde grüßen. Dies zeigt, dass jede Gemeinde nicht isoliert existiert, sondern eine Gemeinschaft ist, die innerhalb desselben Evangeliums als eine Einheit verbunden ist. Zweitens ist es ein Ausdruck der brüderlichen Liebe in Christus. Die Aussage »grüßet einander mit heiligem Kuss« bezeichnet einen Gruß in der damaligen Gemeinde, bei dem man einander mit Liebe und Respekt als Brüder und Schwestern willkommen hieß. Dies war keine bloße Etikette, sondern ein Zeichen dafür, dass sie in Christus zu einer Familie geworden waren. Drittens bedeutet es Gemeinschaft und Ermutigung innerhalb des Evangeliums. Indem Paulus die Grüße verschiedener Gemeinden übermittelte, bewirkte er, dass die Heiligen einander gedachten und sich gegenseitig ermutigten. Dies zeigt, dass die Gemeinden, auch wenn sie räumlich voneinander getrennt sind, in einer Beziehung stehen, in der sie im selben Glauben füreinander beten und sich gegenseitig ermutigen. Viertens zeigt sich darin die aufrichtige seelsorgerliche Fürsorge des Apostels. Am Ende sagt Paulus, der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Dies ist ein Ausdruck, der betont, dass sein Gruß keine einfache Formalität ist, sondern ein aufrichtiges Herz, das direkt vermittelt wird. Daher kann man sagen, dass der im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 19 bis 21 erwähnte, gegenseitige Gruß der Gemeinde Gottes ein Ausdruck geistlicher Einheit ist, in der Gemeinden, die in demselben Evangelium eins geworden sind, einander lieben, aneinander denken und Gemeinschaft miteinander haben. Dies zeigt die Tatsache, dass die Gemeinde keine bloße Organisation ist, sondern eine Gemeinschaft, die einen Leib in Christus bildet. Es folgen die Grüße der Gemeinden Asiens sowie von Aquila und Priscilla und der Gemeinde in ihrem Haus. Dies ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Es ist ein lebendiger Beweis für die Tatsache, dass die Gemeinden auf der ganzen Welt durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits ein Leib sind. Auch wenn die Region, die Sprachen und die Situationen unterschiedlich sind, so ist das Evangelium doch eins und auch der Leib ist eins. Ist das Wort der Ermahnung an alle Mitarbeiter als Apostel nicht angemessen? Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei Anathema, Maranatha. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 22. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 22, richtet der Apostel Paulus als Apostel ein sehr ernstes, aber dennoch von Liebe erfülltes Wort der Ermahnung an seine Mitarbeiter und die Heiligen. Äußerlich erscheint dieses Wort wie ein strenger Ausdruck, doch in seinem Inneren sind Paulus' Liebe zur Gemeinde und sein Herzenswunsch, das Evangelium zu schützen, enthalten. Zuerst betont Paulus die Tatsache, dass die Liebe zum Herrn der grundlegendste Maßstab des Glaubens ist. Innerhalb der Gemeinde gibt es verschiedene Gaben, Ämter und viele Aktivitäten, aber im Zentrum all dieser Dinge muss die Liebe zu Jesus Christus stehen. Paulus stellt klar, dass der Glaube nicht zu einem wahren Glauben werden kann, wenn eine Person den Herrn nicht liebt. Hierbei ist der Ausdruck, der sei Anathema, kein Wort, das aus persönlichen Emotionen entsprang, sondern ein Wort, das davor warnt, wie ernst der Zustand ist, das Evangelium zu verlassen und den Herrn abzulehnen. Paulus stellte einen sehr klaren Maßstab auf, damit die Gemeinde nicht vom Evangelium abweicht. In diesem Wort sind zwei wichtige Ermahnungen enthalten. Erstens muss das Zentrum des Glaubens ein Herz sein, das Jesus Christus liebt. Zweitens müssen die Heiligen leben, indem sie ihren Glauben bewahren, während sie auf das Kommen des Herrn warten. Letztendlich ist das Wort, das Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 22 übermittelte, keine einfache Warnung, sondern eine aufrichtige Ermahnung, die aus dem Herzen eines Apostels kam, der die Gemeinde liebt. Er hinterließ dieses Wort mit einem Herzen, das hoffte, dass seine Mitarbeiter und die Heiligen den Herrn bis ans Ende lieben und fest im Evangelium stehen würden. Paulus spricht außerordentlich ernst. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei Anathema. Dies ist keine Forderung nach einer sentimentalen Zuneigung. Es ist eine Erklärung bezüglich der Haltung, wie man das Evangelium selbst behandelt. Zu leugnen, dass Jesus durch seine Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm, die Vollendung am Kreuz gering zu schätzen und das Zeugnis des Heiligen Geistes abzulehnen, genau das ist der Zustand, den Herrn nicht zu lieben. Was ist das Segenswort des Apostels Paulus für die Gemeinde Gottes? Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch, meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu. Amen. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 23 bis 24. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 23 bis 24, schließt der Apostel Paulus seinen Brief mit einem Segenswort an die Gemeinde Gottes ab. In diesem Segen sind das Herz eines Hirten und die Liebe im Evangelium enthalten, die Paulus für die Gemeinde empfand. Zuerst segnet Paulus sie damit, dass die Gnade des Herrn Jesus mit ihnen sei. Die hier erwähnte Gnade Jesu Christi bedeutet kein einfaches Segenswort, sondern die grundlegende Gnade, die bewirkt, dass die Heiligen die Rettung empfangen und im Glauben leben. Paulus übermittelt diesen Segen mit einem Herzen, das hofft, dass die Heiligen nicht aus eigener Kraft, sondern in der Gnade des Herrn leben werden. Und im Anschluss sagt Paulus, meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu. Dieses Wort ist ein Ausdruck der tiefen Liebe und Zuneigung, die Paulus für die Korinthergemeinde empfand. Die Korinthergemeinde war eine Gemeinde, die verschiedene Probleme und Konflikte hatte, aber Paulus besaß das Herz eines Hirten, der sie zwar zurechtwies, aber bis zum Ende mit Liebe für sie sorgte. Insbesondere betont Paulus, dass seine Liebe keine einfache menschliche Emotion ist, sondern eine Liebe, die in Christo Jesu in Erscheinung tritt. Dies bedeutet, dass diese Liebe aus dem Inneren des Evangeliums hervorgeht und mit Christus verbunden ist. Daher enthält dieser Segen zwei wichtige Inhalte. Erstens ist es ein Segen, der hofft, dass die Gnade des Herrn Jesus Christus mit den Heiligen sei. Zweitens ist es ein Herz, das hofft, dass die aus Christus hervorgehende Liebe des Apostels mit der Gemeinde sei. Letztendlich schließt Paulus am Ende des ersten Korintherbriefs, nachdem er bezüglich der Probleme der Gemeinde ermahnt hat, alles mit der Gnade und Liebe des Herrn ab. Dies zeigt die Tatsache, dass die Gemeinde letztlich eine Gemeinschaft ist, die in der Gnade und Liebe Jesu Christi aufgebaut wird. Paulus schließt den Brief ab. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu. Alle Lehren, alle Ermahnungen und alle strengen Warnungen finden letztlich in Gnade und Liebe ihre Ruhe. Gnade ist die Rettung, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits geschenkt wurde, und Liebe ist die Art und Weise, wie diese Gnade in der Glaubensgemeinschaft kontinuierlich lebt und wirkt. Der erste Korintherbrief, Kapitel 16, spricht leise, aber deutlich. Die durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollendete Rettung lebt und wirkt als praktische Liebe und wahre Ordnung innerhalb der Gemeinde. Halleluja! Eine Predigt von Paul C. Jong, 1. Korintherbrief, Kapitel 16. Geliebte Heilige, heute werden wir durch das Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, das praktische Leben derer, die das Evangelium kennen, das Erscheinungsbild der Gemeinde und die Glaubenshaltung, die bis zum Ende auf dem Evangelium steht, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachten. Dieses Kapitel erscheint wie der Abschluss des Briefes, doch in Wirklichkeit ist es ein Wort, das sehr spezifisch zeigt, wie das Leben der Person aussehen sollte, die das Evangelium kennt. Zuerst spricht Paulus über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. An jedem ersten Wochentage lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat. Dies ist keine einfache Spendenregelung. Es zeigt das Leben des Teilens, das ganz natürlich im Leben eines Menschen in Erscheinung tritt, der das Evangelium kennt. Ein Mensch, der das Evangelium aus Wasser und Geist kennt, ist jemand, der bereits das Größte empfangen hat. Jesus nahm all unsere Sünden auf sich, indem er von Johannes getauft wurde, wurde mit diesen Sünden am Kreuz gerichtet und vollendete die Rettung durch seine Auferstehung. Eine Person, die diese Rettung empfangen hat, führt kein Leben des Festhaltens mehr. Vielmehr beginnt sie, ein Leben des Teilens zu führen. Denn ihr Mittelpunkt liegt nicht länger in materiellen Dingen oder Umständen, sondern in Gott. Im folgenden Wort spricht Paulus über seine Pläne für den Dienst. Während er in Ephesus bleibt, sagt er: Denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan, und der Widersacher sind viele. Dies ist ein sehr wichtiges Prinzip. Wo das Evangelium verkündigt wird, öffnet sich gewiss eine Tür, aber gleichzeitig gibt es auch Widerstand. Geliebte Heilige, ihr dürft nicht denken, dass immer alles reibungslos verlaufen wird, wenn ihr dem Evangelium folgend lebt. Vielmehr treten in dem Maße, wie das Evangelium klarer wird, auch die Mächte auf, die versuchen, es zu blockieren. Ein Mensch, der das Evangelium kennt, gerät jedoch nicht ins Wanken. Denn sein Mittelpunkt ist nicht die Situation, sondern die Rettung, die bereits vollbracht wurde. Zudem respektiert und erbaut Paulus seine Mitarbeiter, während er Timotheus und Apollos erwähnt. Dies ist ein wichtiges Erscheinungsbild der Gemeinde. Eine Gemeinschaft, die das Evangelium kennt, konkurriert nicht miteinander. Sie bauen einander auf und schreiten gemeinsam für das Evangelium voran. Und Paulus gibt eine sehr wichtige Ermahnung: Wachet, stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Dieses Wort spricht nicht von einfachem Mut. Es bedeutet, fest auf dem Evangelium zu stehen. Menschen geraten je nach den Umständen ins Wanken. Sie brechen aufgrund von Emotionen zusammen. Ein Mensch jedoch, der das Evangelium aus Wasser und Geist genau kennt, ist anders. Er gerät nicht ins Wanken, weil er nicht auf seinen eigenen Zustand vertraut, sondern auf die Tatsache, die Jesus vollbracht hat. Daher fährt Paulus fort und sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Dies ist das Leben eines Menschen, der das Evangelium kennt. Wie zuvor im 1. Korintherbrief Kapitel 13 gesehen, ist Liebe nichts, das künstlich erzwungen wird, sondern etwas, das ganz natürlich aus dem Inneren des Evangeliums herausfließt. Wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat, können wir nicht länger egozentrisch leben. Wir beginnen, andere aufzubauen und in Liebe zu handeln. Ebenso erkennt Paulus hingegebene Menschen wie das Haus des Stephanas an und fordert dazu auf, sich solchen Menschen unterzuordnen. Dies zeigt die Ordnung der Gemeinde. Ein Mensch, der das Evangelium kennt, handelt nicht nach seinem eigenen Willen, sondern lebt innerhalb der von Gott festgelegten Ordnung. Zuletzt sagt Paulus dies: Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei Anathema, Maranatha. Er schließt den Brief mit einem Segen ab und sagt: Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu. Dieser letzte Gruß ist keine einfache Verabschiedung. Er ist die Schlussfolgerung des Evangeliums. Alles beginnt mit Gnade und endet mit Gnade. Mit unserem Glauben verhält es sich genauso. Er hat nicht mit unserer eigenen Anstrengung begonnen, noch wird er durch unsere Kraft aufrechterhalten. Durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, nahm er unsere Sünden auf sich, tilgte diese Sünden am Kreuz vollständig und vollendete die Rettung durch seine Auferstehung. Diese Gnade ist unser Anfang und unser Ende. Geliebte Heilige, der 1. Korintherbrief, Kapitel 16, sagt uns Folgendes: Wie sollte jemand leben, der das Evangelium kennt? Er führt ein Leben, in dem er das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist teilt. Er steht auf einem unerschütterlichen Glauben. Er handelt in Liebe. Er lebt gemeinsam mit anderen in der Gemeinschaft. Und er bleibt bis zum Ende in der Gnade. Gerät euer Glaube vielleicht immer noch je nach den Umständen ins Wanken? Seid ihr an materielle Dinge oder Situationen gebunden? Wenn ja, müsst ihr wieder zum Evangelium zurückkehren. Jesus hat bereits all eure Sünden auf sich genommen, sie am Kreuz vollständig getilgt und die Rettung durch seine Auferstehung vollendet. Wer an dieses Evangelium glaubt, ist kein Mensch mehr, dem es an etwas mangelt. Er ist ein Mensch, der bereits die vollkommene Rettung empfangen hat. Nun müssen wir für dieses Evangelium leben. Wir müssen ein Leben führen, das nicht ins Wanken gerät, das teilt, liebt und in dem wir zusammenstehen. Ich hoffe, dass dieses Evangelium aus Wasser und Geist zum Mittelpunkt eures Lebens wird. Deshalb segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr bis zum Ende mit einem unveränderlichen Glauben in jeder Lebenslage im Herrn leben werdet.